Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute den 8. Januar 2025, mitunter auch die erste Sendung im neuen Jahr. Mein Name ist Lothar Albert und ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast Lars Eriksen, auch bekannt als der Tradermacher. Bevor wir loslegen, kurz der Blick auf den Risikohinweis. Alles, was wir hier sagen, ist keineswegs als Kaufempfehlung zu verstehen, sondern ausschließlich unsere eigene Meinung. So, und damit herzlich willkommen, Lars. Viele Grüße nach Teneriffa.
Vielen Dank, Lothar. Freue mich, dass es wieder losgeht in diesem Jahr.
Jawohl. Zunächst ein herzliches, glückliches neues Jahr wünsche ich dir. Und wir beginnen jetzt mal direkt mit dem Highflyer des letzten Jahres, dem Bitcoin. Was soll man sagen? Alle haben über die 100.000 geredet. Die 100.000 sind da. Was haben wir jetzt als nächstes Kursziel zu erwarten? Gehen wir straight auf die Million oder machen wir eine kleine Pause?
Ja. Das wäre mal eine spektakuläre Folge. Ja, wie schnell auf 300.000, 500.000 und dann die Millionen. Nee, ganz so weit nicht. Ich habe einen Bitcoin-Jahresausblick gemacht. Da hatte ich eine Zielzone zwischen 140 und 160.000. Das wäre auf Basis der aktuellen Kurse, wäre es ja immerhin noch mal eine Performance von 50%. Insofern, ich bin einigermaßen bullish. Und erachte daher auch diese aktuelle Korrektur, die wir jetzt sehen, als eine kaufenswerte. Ich möchte aber gerne noch gleich eine Marke mit dazu nennen. Das alles, dieses bullische Szenario, das halte ich so lange aufrecht, aus charttechnischer Sicht, solange wir uns oberhalb von 75.000 US-Dollar aufhalten. Sollten wir darunter abrutschen, dann muss ich meinen eigenen Jahresausblick stark in Zweifel ziehen.
Ja, man sieht das, da kann man sehen, da liegen die Hochs aus dem Jahr 2024 und man weiß ja aus der technischen Analyse, ehemalige Widerstände werden dann zur Unterstützung. Okay, damit kommen wir zu einem weiteren Dauerbekannten hier bei uns, auch in aller Munde in letzter Zeit, speziell durch verschiedene Vorkommnisse mit dem Gründer der Firma, Herrn Musk. Wir sprechen über Tesla. Tesla, ja, hat einen massiven Höhenflug auch im letzten Jahr gehabt, zuletzt leider nicht fundamental untermauert und das sieht man auch am Chart. Da gab es nämlich massive Abschläge. Lars, wie ist denn dein Blick auf die künftige Entwicklung bei Tesla?
Also Tesla ist für mich insofern ein passender Wert, weil er mich selbst auch immer prüft. Du hast die fundamentale Bewertung angesprochen und neben der fundamentalen Bewertung haben wir ja auch noch dann die Person Elon Musk, an der sich die Geister spalten. Das ist auch bei mir so. Ja, ich habe auch na, sagen wir mal so, zuletzt war mir die Einflussnahme insgesamt ein bisschen zu viel. Das heißt also, in der Analyse ist es ja egal, ob man jetzt ein Fundamentalanalyst ist oder ein technischer Analyst, immer die Aufgabe, sich so weit wie möglich davon zu trennen und sich auf die Fakten zu konzentrieren. Und dann hätten wir immer noch ein Unternehmen, welches vergleichsweise hoch bewertet ist. Wobei, das würde ich schon mit anfügen, trotz geringerer Verkäufe hat es Tesla geschafft, das Ergebnis zu halten bzw. leicht zu steigern. Das heißt also, wir sprechen nach wie vor über den margenstärksten Autobauer auf dem Planeten mit großem Abstand. Das muss man, diese Kosteneffizienz, die Elon Musk in praktisch allen Unternehmen hat, das muss man ihm zugutehalten, einfach als Unternehmer. Und darüber hinaus hat man aber als charttechnischer Analyst auch die Aufgabe, all das zu vergessen. Und wenn ich all das vergesse, dass Tesla vergleichsweise hoch bewertet ist, dass man sich an der Person sehr schön reiben kann, dann ist diese Korrektur, die wir hier gerade vom Allzeithoch sehen, für mich eine kaufenswerte. Es gibt zwei Marken. Bei der einen sind wir jetzt ziemlich nah dran, um 380 US-Dollar. Die haben wir auch schon getestet in der vergangenen Woche. Wenn das nicht ausreicht, dann gibt es noch eine zweite Kaufzone um 315 US-Dollar herum. Und so sehr ich auch gerne mal sagen würde, Elon Musk ist, das ist jetzt eine private Aussage im Prinzip. Ja, das ist Peak Elon Musk. Irgendwann ist zu viel, nach fest kommt ab. Wenn ich mir die Aktie anschaue, dann ist die nächste größere Bewegung in Richtung Norden, also eine Aufwärtsbewegung. Und von daher erachte ich diese Korrektur als eine Kaufgelegenheit für jemanden, der Volatilität ab kann.
Hm. Ja, böse ausgedrückt könnte man da sagen, das Duo Infernale Trump und Musk wird es schon in die richtige Richtung schieben. Wir haben ja 4 Jahre Zeit jetzt.
Absolut. Naja, und ich meine, diese Konzentration von Macht, ob uns das nun gefällt oder nicht, am Ende des Tages wird es für ihn jetzt noch einfacher, Dinge im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bekommen. Und während man sonst sagen würde, naja, es gibt ja immer irgendeine Art von Verwaltung oder Regulierung, die kann ja niemand aushebeln. Also haben wir irgendwelche Zweifel, dass die beiden im Duo letztlich alles aushebeln können, was sie so wollen? Ich glaube mal nicht. Und das dürfte nicht zum Schaden von Tesla gereichen.
Ja, und es ist ja nicht nur die Straße, es ist auch der Himmel, es ist das Weltall, weil Musk ist ja nicht nur bodenständig, sondern eben auch sehr abgehoben mit seinen anderen Firmen. Insofern, jawohl.
Ja.
Damit kommen wir zu einem weiteren US-Unternehmen, das wir auch häufiger hier haben, Palantir. Auch ganz bekannt, ja speziell durch seinen Gründer Peter Thiel, der gerade in der Fintech-Szene oder Tech-Szene ganz bekannter Name ist, der dort auch schon viele Sachen angeschoben hat, bestimmt auch ganz gut mit Elon Musk befreundet ist. Palantir macht Datenanalysen, versorgt damit, so fing es an, Geheimdienste, Staaten, mittlerweile aber auch eben Fluggesellschaften, den Pharmabereich, den Finanzbereich. Zusammengefasst eine Firma aus dem Bereich Big Data, ist auch gut gelaufen im letzten Jahr, auch zuletzt wieder etwas zurückgekommen. Bitte dein Ausblick.
Ja, heute mal die herausfordernden Werte, dachte ich, zumindest für jemanden, der Fundamentalanalyst ist. Bei Palantir, also sagen wir mal so, eine Tesla ist im Vergleich zu Palantir noch relativ günstig. Eine Nvidia kommt daher wie ein Value-Wert, den man praktisch haben muss als konservativer Investor. So teuer ist Palantir. Die sind mit mehr als dem Hundertfachen des Cashflows bewertet. Auch bei Palantir kommt allerdings hinzu, du hast es gesagt, Thiel, ja. Das ist ja immer eine Mutmaßung, aber ich glaube, die hat gar keiner widersprochen. Palantir hat dem Unternehmen vertraute Personen ebenfalls in relevanten Ämtern in den USA untergebracht. Das wird auch Palantir beflügeln, wahrscheinlich, denn knapp die Hälfte des Umsatzes kommt eben aus regierungsnahen Behörden oder kommt direkt vom Government. Und unter dem Aspekt ist das Unternehmen zwar sehr hoch bewertet, ich gehe aber davon aus, solange diese, na, sagen wir es mal ganz lapidar, diese AI-Welle läuft. Und wenn wir sehen, was hier gerade Microsoft wieder an Investitionen angekündigt hat und wie die Quartalsergebnisse auch schlicht ausgefallen sind, dann spricht momentan noch wenig dafür, dass diese Welle vorbei ist. Das sollte also Palantir weiter beflügeln, weil am Ende die Gewinner auch immer weiter gekauft werden. Charttechnisch ist daher auch das, was wir hier aktuell an Korrektur sehen, für den Charttechniker kaufenswert. Eine passende Kaufzone wäre um 66 US-Dollar herum. Während wir sprechen, sind wir gerade um die 69 US-Dollar herum. Also vorbörslich sehe ich sie bei 68, 65. Sollte es sich hier um eine größere Korrektur handeln, und ich würde nur mal gerne die Marke mit reinbringen, obwohl das vielleicht für die einzelne Aktie scheinbar keine Bewandtnis hat. Aber wenn der S&P 500 unter 5.850 Punkte abrutscht, dann kann es schnell nochmal 5% tiefer gehen. Und das würde vielleicht bei Tesla dafür sprechen, dass sie die untere Kaufmarke erreicht und bei Palantir dafür sprechen, dass sie dann nochmal in Richtung 55 US-Dollar fällt. Also rund 65 und 55 US-Dollar, das wären die Kaufmarken aus meiner Sicht für Palantir. Auch hier erachte ich aufgrund der Stärke dieser Bewegung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, diese Korrektur als eine kaufenswerte.
Okay, damit ja etwas außer der Reihe schauen wir uns einen Wert an. Freeport Resources, eine Mine aus Kanada, beziehungsweise ein kanadisches Unternehmen, das Minen betreibt, unter anderem glaube ich auch die weltweit günstigste Kupfermine auf Papua-Neuguinea. Wir hatten den Wert, glaube ich, schon letztes Jahr in der Besprechung. Da hast du gesagt, das ist nicht unbedingt oder noch nicht unbedingt ein Kauf. Seitdem hat der Wert sich tatsächlich auch weiter verbilligt, zeigt zuletzt aber ein bisschen Stärke. Haben wir denn jetzt einen Kauf?
Jetzt sind wir im Prinzip in der Kaufzone angelangt. Ich habe mir ganz bewusst deswegen den Wert nochmal mitgebracht. Denn es ist grundsätzlich ja keine ganz schlechte Strategie, unten zu kaufen und oben zu verkaufen. Aber bei Tech-Werten gibt es durchaus auch eine Herangehensweise, dass man sagt, man kauft prozyklisch, wenn es also mal einen Ausbruch aus einer Konsolidierung gibt, bei praktisch allen Rohstoffwerten. Und so auch bei Freeport war es in der Vergangenheit immer sinnvoller, dann in Schwächephasen zu kaufen. Also genau dann, wenn keiner die Aktie haben will. Es gibt natürlich einen guten Grund für diese Schwäche. Die Schwäche ist im Kupferpreis zu finden und der wiederum wird ganz maßgeblich durch die Nachfrage aus China beeinflusst. Und China ist eben momentan immer noch keine ganz große Wachstumsstory. Man muss dazu aber nur wissen, es reicht bereits, wenn sich die Stimmung ein bisschen ändert. Also ich gehe jetzt gar nicht davon aus, dass China wieder in die Phase zukünftiger Wachstumsraten irgendwann zurückkehren kann. Aber so langsam, das betrifft sowohl chinesische Aktien als auch Rohstoffaktien, ist da sehr, sehr viel an beinahe schon Depression eingepreist. Und das macht es für mich interessant. Das heißt, wir hätten noch ein maximales Korrekturpotenzial in Richtung 34 US-Dollar. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es kein so klares Chartbild ist, dass man jetzt sagen kann, okay, die Kaufmarke oder keine. Also, wenn ich persönlich, ich bin aktuell noch nicht investiert, werde aber demnächst hier einsteigen und ich werde es dann wahrscheinlich so machen, dass ich auf dem aktuellen Niveau eine Tranche eröffne und dann gegebenenfalls 10% tiefer versuche, noch einen Anteil zu bekommen. Und das Kursziel auf Sicht von 18 bis 24 Monaten sind dann erstmal die Hochs, also so zwischen 52 und 54 US-Dollar. Denn man muss auf die Quartalszahlen von Freeport schauen und sieht, dass auch auf diesem Niveau, also auf diesem Niveau, auf dem der Kupferpreis handelt, Freeport immer noch ganz gutes Geld verdient. Und du hast die relative Stärke angesprochen, die ergibt sich eben genau daraus. Wenn man so ein Metall ziemlich günstig aus dem Boden rausbekommt, dann ist es natürlich ein strategischer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Anbietern. Und nicht zuletzt ist Freeport auch zwangsläufig quasi, wer buddelt, findet nicht nur Kupfer, sondern findet auch Gold. Auch noch ein sehr großer Goldproduzent. Und dementsprechend der Goldpreis sieht ja wesentlich besser aus. Also, möchte nicht zu bullisch klingen, aber auf Sicht von 2 Jahren erachte ich das hier als wirklich ein interessantes Kursniveau.
Okay, ja, den Satz merke ich mir, wer buddelt, findet zwangsläufig Gold. Werde ich
Ich
mir.
weiß nicht, ob das überall gilt, also bitte jetzt nicht sofort loslegen im Vorgarten, aber wer weiß, wer weiß.
Ja, gut. Ja, damit, liebe Zuschauer, sind wir am Ende. Lars, herzlichen Dank. Nochmal alles Gute für den Rest dieses Jahres. Wir sehen uns bestimmt noch ein paar Mal.
Danke dir
Und
auch.
euch, liebe Zuschauer, wünsche ich genau das Gleiche. Viel Glück, Gesundheit und Erfolg für 2025. Wenn ihr mögt, folgt uns hier, gebt uns ein Like, folgt uns auf den anderen Kanälen, Instagram und X und Facebook natürlich auch. Und in diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.